Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Es ist das Weltkulturereignis dieses Wochenendes, die Eröffnung des Grand Egyptian Museum bei Kairo. Für den ägyptischen Präsidenten al-Sisi das größte Museum in der Geschichte der Menschheit. Gestern hat uns hier in Fazit schon die deutsche Ausstellungsarchitektin durch den gigantischen Bau geführt. Heute hören wir, wie die Eröffnungsfeier war, ja, wie das Museum selbst, pompös. Dann sind wir bei der Büchner-Preisverleihung und gespannt auf die Laudatio, aber auch auf die Dankesrede der heute gefeierten Autorin Ursula Krechel. Es gibt Theater- und Musical-Kritiken aus Bochum und Basel und wir reisen zum Kosovo-Nordmazedonien-Showcase, einer interessanten Leistungsshow der dortigen Theaterszene. Es wurde kein Aufwand gescheut bei der heutigen Eröffnungsfeier des großen ägyptischen Museums in Gizeh. Musikstars aus Ägypten, große Orchester, Tanzensembles, Lichtshow, Feuerwerk und stolze Politikerreden. Die Selbstinszenierung eines Landes, eine Show der Superlative. Großer Bahnhof für Königinnen, Prinzen und Staatsoberhäupter aus aller Welt heute Abend bei der offiziellen Eröffnung des großen ägyptischen Museums. Es nennt sich international Grand Egyptian Museum, kurz GEM. An die 80 offizielle Delegationen waren zum Festakt eingeladen, darunter auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Vor 20 Jahren wurde der spektakuläre Neubau begonnen. Er hat mehr als $1 Milliarde gekostet und nun ist das größte Archäologische Museum der Welt also endlich mit mehrfacher Verzögerung eröffnet worden. Es liegt nicht mehr mitten in Kairo am Tahrirplatz, sondern außerhalb der Stadt mit Blick auf die Pyramiden von Gizeh. Die bombastische Eröffnungszeremonie wurde am Abend live in alle Welt gestreamt. Auch auf TikTok war der Festakt zu sehen. Aber direkt vor Ort dabei war unsere Korrespondentin Nina Amin. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie lief das denn heute für die internationalen Gäste und die Presse ab?
Auf alle Fälle strikt getrennt. Also die internationalen Staatsgäste, Könige, ich glaube es waren über 80, die kamen über den Vordereingang, wurden von dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und seiner Frau empfangen. Das war alles sehr pompös, eine große Zeremonie. Wir Journalisten waren auf der anderen Seite des Museums, haben das aus der Ferne so ein bisschen mitbekommen, aber im Endeffekt mussten wir die Zeremonie auch über einen großen Livestream verfolgen. Aber trotzdem, man hat hier schon einiges gespürt, auch das Feuerwerk zwischendurch, das hatten auch wir gesehen und man merkte, dass sehr, sehr viel Aufregung in der Luft liegt.
Gestern Nacht gab es wohl schon eine große drohnengesteuerte Lichtshow, die Pharaonen am Himmel aufscheinen ließen. Ägypten hat diesen heutigen Eröffnungstag zum nationalen Feiertag erklärt. Die Eröffnungszeremonie war also eine Art Staatsakt. Wie wurde der jetzt genau inszeniert?
Ja, der wurde minutiös auf alle Fälle durchgeplant und sehr, sehr pompös zelebriert. Also es gab ein Orchester, es gab Tänzer in alten traditionellen pharaonischen Kostümen, es gab verschiedene Sängerinnen und zwischendurch immer wieder kleine Einlagen, ein Feuerwerk, dann hat der Präsident sozusagen symbolisch das Licht im Museum eröffnet, dann wurden die verschiedenen Museumsräume beleuchtet und gezeigt. Zwischendurch gab es auch immer wieder Einspielungen, die die ganzen großen Monumente Ägyptens zeigen. Also unterschiedlich, der Abu Simbel-Tempel, dann Tempel in Luxor, alle möglichen großen Moscheen in Kairo wurden eingeblendet. Also man merkte, das Land hat sich hier selber inszeniert, zelebriert. Die Regierung hat die Größe von Ägypten zelebriert, die pharaonische Vergangenheit, aber auch die Gegenwart. Das wurde auch hier immer wieder gesagt, dass das sozusagen auch eine Brücke in die Zukunft ist, in die Vergangenheit und in die Gegenwart und dass Ägypten halt hier mit diesem neuen Museum auch ein neues Wahrzeichen der Welt zeigt und präsentieren möchte.
Welche Bedeutung hat dieses Museum denn jetzt für Ägypten und die Welt aus kulturhistorischer Perspektive? Also was ist so einmalig dort?
Also wenn man der ägyptischen Regierung zuhört, ist dieses Museum das größte Museum Afrikas und auch das größte archäologische Museum der Welt. Das wurde hier heute auch noch mal mehrmals betont. Es ist etwas ganz Besonderes, schon allein von der Architektur her. Wenn man sich das anguckt, dann sind überall die Pyramiden als Motiv wieder zu finden. Das ist ganz bezeichnend für dieses Museum. Innen drin ist auch sehr, sehr viel Raum. Wenn man in die Eingangshalle geht, da ist dann gleich eine 11 Meter große Statue von Ramses II. Das ist alles sehr monumental gebaut. Manche Leute, Kritiker sagen auch, es hat ein bisschen Flughafen-Flair, aber eigentlich ist es wirklich ein sehr beeindruckender Bau. Das Beeindruckendste für mich ist die Treppe, die hinaufführt. Und wenn man die dann erklimmt, dann hat man irgendwann ein großes Panoramafenster, auch pyramidenförmig. Und das gibt den Blick frei auf die 3 Pyramiden von Gizeh. Für Ägypten ist dieses Museum sehr, sehr wichtig. Es hat ja auch eine wahnsinnig lange Bauzeit. Über 20 Jahre wurde daran gebaut. Es gab zwischendurch eine Revolution, politische Unruhen, Wirtschaftskrise. Das alles hat diesen Bau verzögert. Und deswegen hat das die Regierung jetzt auch entsprechend inszeniert, diese offizielle Eröffnung, um diese lange Phase abzuschließen und auch damit zu sagen, so, Ägypten ist jetzt ja auf der Höhe der Zeit mit einem sehr, sehr modernen, architektonisch modernen Museumsbau. Und Ägypten meint, damit auch wirklich mithalten zu können mit anderen großen Häusern, wie beispielsweise dem Louvre in Paris, der hier immer wieder genannt wird.
Naja, oder den sogar zu übertreffen. Also Ägypten leistet mit diesem gigantischen Museum einen wichtigen Beitrag, natürlich zum Erhalt des Weltkulturerbes. Und zugleich ist das aber ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land. Man erhofft sich 15.000 bis 20.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Und das ist im Vergleich jetzt zum Louvre zum Beispiel doppelt so viel, wie der zuletzt anziehen konnte. Kann denn der Bau des Djem diese angepeilten Besuchermassen verkraften oder geht die Magie dann vielleicht doch verloren?
Das wird die Zeit zeigen, aber es ist auf alle Fälle das erklärte Ziel. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Legitimation, weil natürlich steht dieser Bau auch in der Kritik. Er hat über 1 Milliarde US-Dollar gekostet. Viele sagen, das kann doch nicht sein in einem Land wie Ägypten, wo noch ein großer Teil der Menschen auch unterhalb der Armutsgrenze leben. Also schon allein der Weg hierher zum Djem am Rande der Pyramiden, da fährt man durch informelle Viertel, wo einfach sehr viel Armut herrscht. Und die Kritiker sagen, wie kann das sein, dass so viel Geld für ein Museum ausgegeben wird? Und die ägyptische Regierung, allen voran der Präsident, sagt halt, damit ziehen wir neue Touristen ins Land. Und Tourismus ist einer der Hauptwirtschaftszweige Ägypten. Davon lebt das Land, das wirtschaftlich sehr gebeutelt ist. Und man erhofft sich wirklich bis 2032 die Zahl von 15 Millionen Gäste dieses Jahr zu verdoppeln. Es ist auch hier in der Nähe ein neuer Flughafen gebaut oder ausgebaut worden, der Flughafen Sphinx. Damit ist dann das Versprechen, dass die Leute hierher fliegen können, sich die Pyramiden angucken können, noch ins neue Museum gehen können und dann wieder zurückfliegen können. Also noch nicht mal mehr durch die große Stadt, durch den großen Moloch Kairo mit dem Verkehrschaos müssen. Ja, man muss sehen, wie das aufgeht. Ich denke schon, dass dieses Museum schon sehr viele Leute ziehen wird, weil es ist ja auch erstmalig so, dass hier die gesamte Sammlung des Tutanchamun, des Kindkönigs, des Pharaons, zu sehen ist. Über 5000 Artefakte sind hier ausgestellt in einem Raum, der extra dafür konzipiert worden ist, mit einem ganz besonderen Konzept. Und das ist natürlich schon was Besonderes.
Es hieß heute, der Tutanchamun würde die geheimen Wünsche des Menschen ansprechen, nämlich das Gold, das ewige Leben, aber natürlich auch das Drama des frühen Todes. Also da ist sehr, sehr viel Bombast und große Worte mit im Spiel, sehr viel Mythos auch. Das ist kulturgeschichtlich interessant, aber es ist auch ein politisches Ereignis heute. Bundespräsident Steinmeier hat vorab gesagt, er wolle das Treffen mit den vielen Staatsoberhäuptern da am Rande auch für politische Gespräche nutzen. Kann man sagen, ein Museumsneubau möglicherweise als Türöffner für Friedensgespräche?
Naja, die Friedensgespräche laufen ja auf vollen Touren schon und Ägypten ist ja ein ganz wichtiger Player in diesen Friedensgesprächen. Jetzt mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, da ist Ägypten ja einer der Hauptverhandler gewesen, die jetzt auch diese Waffenruhe, auch wenn sie sehr brüchig ist, aber diese Waffenruhe herbeigeführt hat. Und diese Rolle spielt Ägypten schon lange und das wird auch von allen Staatschefs und Oberhäuptern, die hier heute sind, anerkannt. Und was auch der Bundespräsident sicherlich meinte, dass man natürlich darüber weiter im Gespräch bleiben muss, weil diese Waffenruhe ist ja alles andere als stabil, sondern sehr, sehr brüchig. Und auch danach muss ja noch die weitere Phase kommen, nämlich ein dauerhafter Frieden. Das ist ja das Ziel. Es geht ja auch darum, Ägypten will gemeinsam mit Deutschland die große Wiederaufbaukonferenz für Gaza ausrichten. All das sind sicherlich Themen, die auch hier ein bisschen am Rande besprochen werden. Und es war auch gerade eben zu sehen, über den Pyramiden wurde auch in den Nachthimmel Peace, also Frieden, gestrahlt. Also auch da ist klar, dass der Präsident die Regierung hier mit dieser Eröffnung auch dieses Ziel des Friedens oder diese Friedensbotschaft auf alle Fälle heute nochmal ausgesendet hat.
Ägypten-Korrespondentin Nina Amin über die heutige feierliche Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Gizeh. Ab Dienstag ist es fürs Publikum geöffnet und unser gestriges Fazitgespräch mit der Ausstellungsarchitektin des GEM empfehle ich unbedingt online nachzuhören, unter anderem in der Deutschlandfunk-App. Nina Amin, vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Als der Volksaufstand in Ungarn 1956 niedergeschlagen wurde, da ist die Autorin Agota Christoph geflüchtet, damals Anfang 20, in die Schweiz und lebte dort über 55 Jahre bis zu ihrem Tod. Ihr Schreiben hat sie selbst mal als Revanche für mein trauriges Leben als Hausfrau und Arbeiterin bezeichnet. Einer ihrer bekanntesten Romane ist Das große Heft und wurde schon mehrfach bearbeitet für die Bühne. Jetzt hat die Regisseurin Jette Steckel eine eigene Version am Bochumer Schauspielhaus inszeniert. Es ist Krieg. In den Städten gibt es nichts mehr zu essen. Zwei Zwillingsbrüder werden deshalb zu ihrer Großmutter aufs Land geschickt. Dort sollen sie den täglichen Überlebenskampf lernen. Und das heißt vor allem, hart zu sein.
Ich habe schon mal einen Krieg miterlebt. Ich weiß, wie das ist, hatte Großmutter gesagt. Am nächsten Morgen beginnen die Soldaten tatsächlich systematisch die Häuser zu durchsuchen. Wenn man ihnen nicht aufmacht, schießen die in die Luft. Dann treten sie die Tür ein. Geht weg!
Eindrücklich finde ich dieser erste Ausschnitt aus Jette Steckels Bochumer Inszenierung des Agota Christoph Romans Das große Heft. Stefan Keim hat die heutige Premiere miterlebt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Das Thema Krieg ist ja wieder bedrückend aktuell geworden. Auch in Europa schwingt das mit an diesem Abend. Also hat es sich in diese Aufführung irgendwie mit eingeschrieben?
Also es schwingt mit, ist genau der richtige Ausdruck und das ist auch sehr, sehr klug. Es gibt keine allzu genauen Verweise. Agota Christoph hat ja auch in ihrem Roman, man merkt, es geht um Ende des Zweiten Weltkriegs und dann den niedergeschlagenen Aufstand in Ungarn. Das ist ziemlich eindeutig erkennbar, aber es ist nicht eindeutig benannt. Und genauso abstrahiert ist es auch auf der Bühne von Florian Lösche, die übrigens schon also gleich direkt am Anfang sehr, sehr eindrucksvoll ist. Das ist so ein Wald aus so einer Art Nadeln, also so ganz dünnen, spitzen Stahlrohren, die man auch in Bewegung setzen kann, die dann unterschiedlich rauf und runter gelassen werden, immer neue Räume eröffnen. Also eine wirklich mit Erde angefüllte Bühne, eine wirklich eisenharte Welt. Und dann verfolgen wir eben ein Fünfer-Ensemble, das dann in alle Rollen schlüpft, wie diese zwei Menschen, wie diese zwei Zwillinge alle möglichen Formen und Übungen der Abhärtung gegenüber allen Gefühlen, gegenüber allen Verletzungen vollziehen. Und das eben auch notieren, das ist der Titel, das ist das große Heft, das die protokollieren, wie sie alles Menschliche aus sich ausmerzen, um überleben zu können.
Es geht bei Agota Christoph also um zwei Brüder, junge Männer, die zu Härte und Lieblosigkeit erzogen werden. Dadurch sollen sie überleben, aber sind sie damit eigentlich auch gewappnet für eine Zukunft nach dem Krieg?
Das ist die ganz große Frage, die am Schluss ist. Es kommt am Schluss der eiserne Vorhang runter. Auch das ist, finde ich, ein großartiger Verweis auf die Geschichte mit dem Warschauer Pakt damals und dem eisernen Vorhang, der damals ja sprichwörtlich war für den Warschauer Pakt. Und einer schafft es zu fliehen am Schluss über die Grenze. Das heißt, dass die beiden Zwillinge sich trennen, das ist ihre letzte Übung. Und dann steht da einer und wir haben gesehen, was er an Vergewaltigungen, Morden, alles erlebt. Erlebt hat und zum Teil auch selbst ausgeübt hat und er ist plötzlich bei uns im Publikum und wir denken uns auch schon, mein Gott, was willst du mit dem denn jetzt eigentlich anfangen? Ist der überhaupt fähig, in einer anderen, vielleicht in einer zivilisierteren Welt zu leben? Also es ist wirklich kein Abend, der einem gute Laune bereitet.
Musik scheint in dieser Inszenierung eine große Rolle zu spielen. Auf der Website stehen jedenfalls drei Musikernamen noch über der Regisseurin Jette Steckel. Was sind das denn für Klangräume? So ein bisschen was haben wir schon gehört.
Ja, das ist einmal ein Komponist und Theatermusiker Marc Badur, der die musikalische Leitung hat. Und dann sind zwei Matthias Jakisic mit einer E-Violine und Carsten Riedel am Schlagzeug, die den ganzen Abend über sehr atmosphärisch begleiten. Also ich hatte auch direkt den Eindruck, als ich erst die Töne gehört hatte, das könnte fast so eine Art Hörspiel sein. Hören wir vielleicht noch mal rein.
Dann zündet das Haus an. Ich will nicht, dass man mich so findet.
Sie wollen wirklich sterben?
Was könnte ich mir anderes wünschen?
Aber Sie werden furchtbar leiden.
Kümmert euch nicht darum. Zündet das Haus an, das ist alles. Wenn ihr dazu fähig seid.
Ja, wir sind dazu fähig. Sie können auf uns zählen.
Jetzt habe ich natürlich, jetzt fängt die Musik gerade an, aber jetzt habe ich geblendet, weil wir ja nicht zu lang werden wollen. Aber jetzt habe ich gerade eine Szene ohne Musik genommen. Aber es ist wirklich alles sehr dicht. Es ist wirklich sehr atmosphärisch stark und man verfolgt dem auch. Es ist ja nun wirklich nicht mehr originell, ein Fünfer-Ensemble gleich gekleidet am Anfang auf die Bühne zu schicken. Und die müssen dann alle Rollen von der Großmutter bis zu den Zwillingen und zum Priester und wen die alles da treffen spielen. Aber sie machen es einfach sehr exakt. Und dadurch, dass dann die einzelnen Rollen, zum Beispiel Pia Bockma als Großmutter, auch in ihren Figuren bleiben, kann man dem auch sehr gut folgen.
Die Besetzung ist ungewöhnlich, selbst für Bochumer Verhältnisse. Da gibt es ja unter dem Intendanten Johann Simons ein internationales Ensemble. Hier von 5 DarstellerInnen hat nur einer Deutsch als Muttersprache. Was bewirkt denn das?
Das bewirkt so ein bisschen Verfremdung. Das ist ohnehin nicht so sehr darauf angelegt, dass man so entsetzlich viel mitfühlen soll. Es ist sehr klug, man soll mitdenken, es ist immer so eine Abstrahierung drin. Und auch was ich gerade erzählt habe mit den 5 Schauspielenden, die dann in alle Rollen schlüpfen, die ständige, sehr klare, aber auch künstliche Musik Untermalung und künstlerisch hochwertige nebenher. Das sind ja auch alles Sachen, die einen nicht zu nah an diesen Text ranlassen. Es bleibt immer auch ein Zeigen, es bleibt immer auch ein Nachdenken darüber, was aus Menschen durch Kriegserfahrungen werden kann und wie man überhaupt, ja, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, mit solchen Menschen eine Zukunft aufbauen kann. Es ist eher düster.
Die Welle der Romanbearbeitungen am Theater, die reißt ja nicht ab. Also an manchen Orten machen sie schon die Hälfte des Spielplans aus. Was erzählt uns jetzt konkret hier der Roman von Agota Christoph, was uns Theaterstücke nicht bieten?
Es gibt immer noch zu wenig Theaterstücke, die so einen großen Erzählgestus sich trauen, der dann ja auch wieder gebrochen werden kann. Wir haben immer noch zu viele Theaterstücke, die sich im Kleinen bewegen, das zum Teil auch sehr überzeugend machen, aber die großen Stoffe, die liefern dann doch immer wieder mehr Romane. Also ich würde mir sehr wünschen, dass sich Dramatikerinnen und Dramatiker auch wieder mehr solche Erzählungen trauen, die eben über ihre Zeit hinausweisen, wie das ja hier beim großen Heft der Fall ist.
Jette Steckel inszeniert also Agota Christophs Roman Das große Heft am Bochumer Schauspielhaus. Die nächsten Termine sind morgen sowie am 29. November und 12. Dezember. Und die erste Kritik im Deutschen Feuilleton, die gab es in Fazit von Stefan Keim. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Als die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung Mitte Juli bekannt gab, dass die Schriftstellerin Ursula Krechel in diesem Jahr mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis geehrt wird, da wurde das in den Feuilletons schon groß gewürdigt, auch in unseren Programmen. Heute nun wurde Krechel der Büchner-Preis bei einem Festakt im Staatstheater Darmstadt übergeben. Und natürlich waren wir sowohl auf Sabine Küchlers Laudatio gespannt, als auch auf Ursula Krechels Dankesrede. Helene Wilke fasst die Büchner-Preisverleihung zusammen.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis 2025 Ursula Krechel.
Sagt Ingo Schulze, Präsident der Akademie für Deutsche Sprache und Dichtung. Ursula Krechel jongliert zwischen den literarischen Formen, ist Dichterin, Dramatikerin, Essayistin und nennt sich selbst eine chronische Spurwechslerin. Seit über 5 Jahrzehnten widmet sie sich den weiblichen Stimmen der Geschichte. Ihre Bücher erzählen vom Exil, von Fremdheit, von der Suche nach Zugehörigkeit und immer auch vom Schweigen und vom Sprechen. Ihr Werk verknüpft minutiöse Recherche mit poetischer Kraft. Die Schriftstellerin Sabine Küchler lobte den direkten Ton der Preisträgerin. Krechel schreibe mit einer hinreißenden Sprachlust, überwältigenden Einblicken und Perspektivwechseln, einer unvergleichlichen poetischen Präzision, beeindruckendem Faktenwissen und einem stets hellwachen dramaturgischen Verstand.
Kurz gesagt, Ursula Krechels Romane und Erzählungen, Gedichte und Essays, Hörspiele und Theaterstücke, ihre Versuche im literarischen Feld verkaufen uns nicht für dumm. Sie halten uns Leser für erwachsene Leute.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ehrt mit Ursula Krechel eine Autorin, die das Gedächtnis der deutschen Geschichte bewahrt. Sie schreibt gegen das Vergessen und gegen das Wegsehen. Ihre Sprache ist präzise, ihr Ton von Empathie getragen. Die Laudatorin Sabine Küchler hob hervor, in ihrem Werk finden sich immer wieder Spuren zu Georg Büchner. Und so sagte Ursula Krechel in ihrer Dankesrede:
Auch unsere Zeit ist Zeit. Schreiben begleitet die Zeit, stolpert, rennt atemlos vorher weg oder hinkt er nach. Schreiben heißt denken, beobachten, auf Töne und Misstöne achten, Schlüsse ziehen mit weitreichenden Folgen. Schreiben heißt lesen und auch das Unscheinbare auflesen. Schreiben heißt den Tod, den gewaltsamen Tod denken, an Lebensbedingungen erinnern, die töten. Schreiben heißt bedrängende Fragen stellen und sie nicht beantworten zu können.
In ihrer Lyrik seziere Krechel die Innenansichten der Klassenverhältnisse, hieß es in der Begründung. Wie ein roter Faden ziehe sich die Selbstbehauptung und Fortentwicklung weiblicher Autorenschaft durch ihr Schaffen. Sie rege dazu an, das Hier und Jetzt der deutschen Gesellschaft nicht hinzunehmen, wie es ist. Die Laudatorin Sabine Küchler beschrieb die Figuren der Preisträgerin als Menschen, die durch die Geschichte hindurch sprechen.
Als Tochter, Studentin, die sie war, als freie Autorin weiß Ursula Krechel vermutlich aus eigenem Erleben, wie mühsam es ist, sich einen Platz zu erobern, das Zimmer für sich allein und die respektvolle Anerkennung durch einen Betrieb, der schreibende Frauen immer noch anders wahrnimmt als ihre Kollegen.
Krechel verwebt Literatur und Zeitgeschichte, Fakt und Fiktion und bleibt dabei unbestechlich im Blick auf eine Welt, die, wie sie in ihrer Dankesrede sagte, durchaus veränderbar wäre.
Verantwortlich im Sinne, verantwortlich in jedem Sinne, verantwortlich mit allen Sinnen. Ich danke Ihnen.
Die Schriftstellerin Ursula Krechel bei der heutigen Büchnerpreisverleihung. Außerdem übergab die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung im Staatstheater Darmstadt den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa an den Historiker Dan Diener und den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay an die Schriftstellerin und Kritikerin Ilma Rakusa. In Basel spielen Geister derzeit nicht nur an Halloween eine große Rolle. Das Kunstmuseum widmet den übernatürlichen Wesen gerade eine große Ausstellung. Wir haben darüber berichtet. Und bis vor kurzem konnte man Werke von Jean Tinguely in einer eigens dafür gebauten Geisterbahn erleben. Heute nun wurde am Theater Basel ein Geister-Musical uraufgeführt, Grand Finale. Musikalisch erinnert es an die üppigen Filmmusicals der 60er Jahre. Grand Finale, ein neues Musical von Philipp Stölzel, Christoph Israel und Jan Dvorak. Es geht um eine in die Jahre gekommene Diva, die ein Comeback versucht, doch sie hat einen Bühnenunfall und lebt fortan als Geist weiter. Jörn Florian Fuchs ist unser Premierenkritiker. Hat sie der Stoff, um jetzt mal im Sprachbild zu bleiben, begeistert?
Ja, absolut. Und das Publikum auch. Und das liegt tatsächlich hier an allen Ebenen mal, am Text, an der Musik und auch an der Szene und den Darstellerinnen und Darstellern. Das ist ein großer Spaß mit auch an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen Tiefgang, wo das hinpasst, in einer Länge von 3 Stunden. Das wäre der allereinzige winzige Einwand, den ich gleich zu Anfang jetzt bringe. Es ist ein Tick zu lang. Man könnte vielleicht so ein Fünftel rausnehmen und es etwas straffen, aber ansonsten ist das wirklich ganz bezaubernd.
Ja, und was erlebt diese Diva in der Handlung?
Also erstmal hat sie ihren großen Auftritt auf einer großen Showtreppe und es ist eine traditionelle Musical-Aufführung, die man erlebt, allerdings nur sehr kurz, denn dann bekommt sie einen Ohnmachtsanfall und sie fällt die Treppe runter und kracht in den Orchestergraben. Das ist so ein irrer Effekt, dass tatsächlich Zuschauer aus der ersten Reihe aufstehen und in den Graben schauen, was da jetzt passiert ist. Also für den Moment ist man wirklich irritiert, vor allen Dingen, wenn man die Handlung vielleicht nicht gelesen hat. Im Stück wird dann erklärt, dass das alles nicht so wild ist, denn es ist ja nur eine Pauke, die in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und diese Diva lebt als Geist weiter. Das ist hier relativ simpel dargestellt, nämlich sie hat einfach so ein weißes Tuch, so einen weißen Umhang an, transparent. Und es wird aber fleißig weiter gesprochen und gesungen. Es gibt noch weitere Geistererscheinungen. Es gibt Dennis, das ist jemand, der seine uneheliche Tochter sozusagen posthum noch kennenlernen möchte und sagen will, dass er eigentlich ihr Vater ist. Es gibt einen Bestatter, der einen Selbstmord Versuch unternimmt und kurzzeitig zum Geist wird, wiederbelebt wird und dann eben wieder ein echter Mensch ist. Also wir merken schon, es geht da sehr, sehr viel durcheinander. Das Ganze ist überwiegend wirklich unterhaltsam mit sehr, sehr viel Charme, mit einer extrem ausgefeilten, überwältigenden Bühne, mit 2 gegeneinander laufenden Drehbühnen hier realisiert und ist musikalisch, wir haben es gerade ein bisschen gehört, angelehnt zwar an die großen Musicals, auch Filmmusicals, ich würde sagen Broadway, auch Frankreich, aber gar nicht unbedingt im Sinne so von einer ganz eigenständigen Herangehensweise. Komponist Christoph Israel schafft einfach einen sehr bühnenwirksamen Soundtrack. Die Sprechpartien werden dann so jazzig unterlegt und dann gibt es eben die ein oder andere große Shownummer. Das heißt, man versucht auch nicht mehr Bedeutung oder mehr Eigenständigkeit reinzulegen, die es auch gar nicht braucht an dem Punkt.
Und wie viel Schauwert hat das denn jetzt jenseits der großen Showtreppe? Was gibt es noch zu sehen?
Es gibt sehr, sehr viele Verwandlungen. Es ist hypernaturalistisch alles auch ausbuchstabiert. Dieser Bestatter, den hier wirklich phänomenal Stefan Kurt spielt und singt, das ist der, der kurzzeitig auch mal tot ist und dann wieder lebendig. Er ist so ein bisschen wie der Spielführer an diesem ganzen Abend. Denn dieser Bestattungssalon, der gerät in Schwierigkeiten, in finanzielle Schwierigkeiten. Das aufzudröseln ist ein bisschen die Sendung fast sprengt. Es kommt ein Gerichtsvollzieher, der sich allerdings für eine Urne interessiert, eine Dagobert-Duck-Urne. Es gibt einen Bankräuber, der in seinen letzten Zügen liegt und dort auch noch stirbt in diesem Salon. Es ist wirklich ein Irrsinn bis hin zu wahnsinnig witzigen Gags. Zum Beispiel der erste Auftritt von Stefan Kurt als Bestatter. Da kommt jemand rein, ein Kunde, und sagt, was ist denn, wo sind Sie denn? Und plötzlich geht der Sarg auf und der Bestatter kommt raus und sagt, nach dem Motto, ist der einzige Platz, wo ich noch gut schlafen kann, im Sarg. Also das hat schon auch was Kalauerhaftes. Mhm. Aber es gibt noch eine Ebene, die durchaus ernst ist, das Theater, ist auch Theater auf dem Theater. Das Theater soll umbenannt werden. Da ist ein Bürgermeister, ein Korrupter, und es soll eine Staubsaugerfirma soll das Ganze übernehmen. Und das Ganze geht aber am Ende gut aus. Also es wird auch ein bisschen mit Kulturpolitik und mit Einsparung hier gespielt als Thema.
Ist ja nicht so leicht, so eine große bunte Revue zu gestalten, die Spaß macht, die lustig ist und dann da aber auch einen doppelten Boden noch aufzuschlagen.
Ja, und das ist eben das besonders Schöne daran. Dieser Bürgermeister, der erinnert extrem an einen Politiker einer rechtsstehenden Partei in Thüringen, ohne dass das jetzt so irrsinnig ausgetrampelt wird, was man sich ja auch vorstellen kann. Der wirkt einfach so. Der hat diese Frisur, der hat auch die Farben auf seinem Partei-Emblems dort irgendwie und ist sehr, sehr scharf, wird aber am Ende geläutert und versteht plötzlich, Kultur ist total wichtig und dieses Theater wird also nicht geschlossen oder übernommen von einer Industriefirma, sondern die Subventionen werden dann auch noch gleich verdoppelt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist so eine Art Utopie, die es dann am Ende gibt. Und das Ganze wird angeführt durch ein spielfreudiges Ensemble. Stefan Kurt habe ich erwähnt. Elissa Huber ist diese Diva, die eben immer wieder hadert mit dem, dass sie eben in einem Zwischenreich ist. Denn nur dieser Bestatter und auch sein Adlatus, der hört die Toten, die eben warten auf die Kremierung. Und in diesem Zwischenreich können sie eben mit einzelnen Lebenden auch untereinander sich verständigen. Und auch diese Mischung aus gesprochenen Texten und Musiknummern, die gelingt vorzüglich hier, finde ich, auch unter der musikalischen Leitung von Thomas Weiss.
Jörn Florian Fuchs über die Uraufführung des Geistermusicals Grand Final in Basel. Herr Fuchs, schönen Restabend.
Danke.
Seit 7 Jahren lädt die unabhängige Kulturorganisation Gendra Multimedia regelmäßig zu Theaterleistungsschau ins südosteuropäische Kosovo, ein Land mit knapp 2 Millionen Einwohnern und seit 3 Jahren EU-Anwärter. Gezeigt wird dort ein Querschnitt der neu entstandenen Produktionen des Landes. Im vergangenen Jahr wurden die zum ersten Mal dann auch im benachbarten Albanien gezeigt und diesmal sind neben Arbeiten aus dem Kosovo auch Theaterstücke aus Nordmazedonien zu sehen. Susanne Burkhardt hat sich einige Aufführungen aus beiden Ländern vor Ort angeschaut.
Es gibt Momente, da übertrifft die Realität jeden Versuch einer künstlerischen Bearbeitung. Wenn zum Beispiel der Taxifahrer auf dem Weg vom Flughafen in die Hauptstadt Pristina davon erzählt, wie er 1999 vor den Serben nach Deutschland floh. Von Schleppern in einen Lieferwagen gesperrt mit mehr als 60 Menschen. Und davon, wie sie beinahe erstickt wären, hätte er nicht mit einem Messer ein Loch in das Dach des Transporters geschnitten. Nur kurz darauf, südwestlich von Pristina, im Kulturpalast der Stadt Jakova, das Theaterstück The Border. Die Schauspieler keuchen, ringen nach Luft. Es geht um die Massenimmigration vom Balkan, besonders aus dem Kosovo, um Grenzen, globale Ungerechtigkeiten und Willkür. Also um all das, was in der Geschichte des Taxifahrers bereits mitschwang. Viele der beim Showcase gezeigten Arbeiten handeln von den Folgen der Jugoslawienkriege, von Traumata, Flucht und Gewalt. Es sind harte und provozierende Themen, wie sie auch Regisseurin Bjerta Nesiraj von Gendra Multimedia in ihrer Arbeit immer wieder beschäftigen. In ihrer dokumentarischen Inszenierung Pristina, die vorsätzliche Tötung eines Traums, erzählt sie von Korruption und einer Baumafia, die jede Form von behutsamer Stadtentwicklung im Nachkriegs-Pristina verhindert. Und vom visionären Architekten Recep Luzi. Er träumte einst von einer lebenswerten Stadt mit Parks und Spielplätzen und war damit den Investoren im Weg.
It means a lot for me,
dieses Stück bedeutet mir viel. Ich bin hier aufgewachsen. Und hier 25 Jahre nach dem Krieg diesen Dschungel aus Gebäuden zu sehen, ohne jeden urbanen Plan, darüber wollte ich sprechen.
It felt very important to speak up.
Die Kostüme der Aufführung stammen von der Tochter des Architekten. Sie war noch ein Teenager, als ihr Vater Recep Luzi im Jahr 2000 ermordet wurde.
Actually, she found her father,
sie fand ihren toten Vater murdered, vor dem Apartment. Niemand wurde je verurteilt. Wir haben bis heute keine Ahnung, wer ihn ermordet hat.
We don't know who killed him.
Wie umgehen mit ungesühnten Verbrechen? Das ist die zentrale Frage in vielen der hier gezeigten Arbeiten, etwa wenn es um die Anerkennung für politische Gefangene geht. Auch in der wohl wichtigsten Produktion dieses Showcases kommt sie zur Sprache. Gezeigt eine Autostunde entfernt von Pristina im idyllischen Prizren.
In public, those of us doing the reconciling had to restrain ourselves. But in private, we wept.
Im Schatten eines Baumes saß ich und weinte, so der poetische Titel aus dem Englischen übersetzt, eine Kooperation zwischen Kosovo, Südafrika und 8 weiteren Partnern.
Es geht hier letztlich um Fragen, die überall auf der Welt gestellt werden. Die Frage nach Vergebung, Versöhnung, Wahrheit.
Erklärt Greg Coleman, seit 2 Jahren künstlerischer Leiter des Market Theatre im südafrikanischen Johannesburg und Dramaturg des Stücks.
People kill, they rot in prison. When white people kill, they ask for forgiveness.
Ausgangspunkt sind die Anhörungen der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission nach dem Ende der Apartheid, die vor knapp 30 Jahren begannen und die im Kosovo 1990 gestartete zivilgesellschaftliche Kampagne zum Verzicht auf Blutrache. In öffentlichen Versöhnungsakten wurden über 1000 Verfolgungen beigelegt und so viele Menschenleben gerettet. Armut sei ein Thema, das beide Gesellschaften verbunden habe, aber auch Unterdrückung, so Yetone Siraj von Cendra Multimedia, der Autor des Stücks, in dem es auch einen Satz eines serbischen Autors gibt. Die Kosovo-Albaner seien die Schwarzen von Ex-Jugoslawien. Fenisira erkläre dies sehr gut die Gemeinsamkeiten und das Schicksal beider Gesellschaften. Auf der Bühne wird das alles sehr lebendig und mit viel Humor verhandelt. War das leicht, den internationalen Cast zu steuern? Frage an Regisseurin Beata Nisiraj.
Am Ende sind wir alle Schauspieler. Wenn also Schauspieler wirklich zusammen mit der Regie etwas erschaffen wollen, dann machen sie das, auch wenn sie aus ganz verschiedenen Zusammenhängen kommen.
Wenn jetzt der Showcase erstmals ins Nachbarland Nordmazedonien zieht, eines der ärmsten Länder Europas, dann betritt Cendra Multimedia trotz räumlicher Nähe in gewisser Weise Neuland.
Ich würde es nicht eine freundliche Beziehung nennen, eher eine nachbarschaftliche Beziehung.
Kuratorin Aurela Catrio reist mit vielen Fragen nach Skopje, in ein Land, in dem 30% der Bevölkerung Albaner sind, die von den Mazedoniern lange Zeit als Einwohner zweiter Klasse betrachtet wurden.
Die Wahrheit ist, es gibt hier komplexe politische Probleme, die sich in Kultur und Theater widerspiegeln. Es gibt kaum Kontakt, keinen Austausch zwischen den Theatern, obwohl es ein albanisches Theater gibt und ein mazedonisches Nationaltheater. Dazu kommt, im mazedonischen Theater wurde, soweit wir wissen, noch nie ein albanisches Stück aufgeführt.
Plays have ever been staged in North Macedonian theaters.
Die Folgen:
Lack of funding and this division and this lack of communication.
Mangelnde Finanzierung, fehlender Austausch, die strikte Trennung, all das führt zu mangelnder Qualität, zum Fehlen von visionären Programmen. Und da gibt es einen klaren Zusammenhang. Wenn es keine Kommunikation zwischen den Theatermachern gibt, dann gibt es auch keine Solidarität in der Auseinandersetzung mit der Regierung, wenn es um die Lösung dieser Probleme geht.
Auch wenn die Erwartungen gering sind, der Austausch könnte, so Catrio,
zu mehr Bereitschaft führen, als Theatermacher diese Themen zu benennen, und zwar als Theaterthemen, statt als ethnische Themen.
Das ist ja ein Teil dieser Balkan-Mentalität. Man denkt, dass man isoliert ist, also schützt man die eigene Kultur, weil, wenn man sich austauscht, könnte man ja die eigene Kultur gefährden.
Ergänzt Yeton Nisiraj.
Ich finde das völlig falsch und wir haben ja die Folgen gesehen. Den Kosovo-Krieg, den Krieg in Nordmazedonien in 2001. Darum glauben wir so stark an den Austausch. Kultur und Kunst zu teilen, das macht einen Unterschied. Wenn nicht heute, dann in der Zukunft.
Passend dazu endete eine hochpolitische Performance des türkischen Nationaltheaters von Nordmazedonien zu Identitätsfragen mit einem Liebesbrief und einer hoffnungsvollen, multiethnischen Balkan-Utopie.
Susanne Burkhardt war unterwegs beim Kosovo-Nordmazedonien-Showcase. Tobias Wenzel hat sich derweil nochmal die gesammelten Feuilletons dieser Woche vorgenommen und neu gewichtet.
Ein Staat, der so etwas erlaubt, kann nur eingeschränkt zivilisiert genannt werden, echauffierte sich Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen über die nun im Herbst lärmenden Laubbläser. Oder was würden die Laubbläser sagen, wenn sie, wie die armen Igel, selbst mit doppelter Orkangeschwindigkeit durch die Gegend gepustet würden? Überhaupt wehte ein böiger Wind durch das bedruckte Kulturlaub, das Feuilleton dieser Woche. Feingeistig wirkten die Feuilletonisten, die Menschen, über die sie schrieben, schienen dagegen eine Laubbläsermentalität zu haben. Wie bitte? Ronen Steinke konnte es in der Süddeutschen nicht fassen, dass die Staatsanwaltschaft Berlin einen ironisch-spöttischen Kommentar des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz als verbotene Nazi-Propaganda eingestuft und eine Hausdurchsuchung bei Bolz veranlasst hatte. Bolz hatte auf der Plattform X eine Schlagzeile der Taz kommentiert. Die Taz hatte damals geschrieben: AfD-Verbot und Höcke-Petition, Deutschland erwacht. Ziemlich nah am historischen NSDAP-Slogan: Deutschland erwache. Ausgerechnet. Und der kundige Bolz hatte über diese sprachliche Unachtsamkeit der linken Kollegen fröhlich geätzt: Gute Übersetzung von woke, Deutschland erwache. Das soll kriminell sein? Fragte Steinke in der SZ. Ja, meint eine Staatsanwaltschaft mit Laubbläsermentalität. Oder wie es Matthias Heine in der Welt formulierte, mit Zusammenhangsanalphabetismus. Der grassiere gerade überall, schrieb Heine und erläuterte das so. Menschen, die privat und in den Schulen immer weniger lesen, die seltener als früher komplexe literarische Texte mit unterschiedlichen Sprachebenen, Poesie, Ironie, Figurenrede, kritische Zitation zu analysieren gelernt haben, begreifen nicht mehr, dass Wörter und Sätze in unterschiedlichen Zusammenhängen ganz unterschiedlich gemeint sein können. Obwohl auch jene Menschen von der Erasmus-Universität in Rotterdam Zusammenhangsanalphabeten sind, die die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz erst zu einem Vortrag über romantische Liebe und Kapitalismus ein- und dann wieder ausgeladen haben? Das wurde damit begründet, dass Illouz auch eine Professur in Israel hat, wie Tanja Martini in der Frankfurter Allgemeinen berichtete. Was macht Illouz so unerträglich? Fragte Martini. Etwa der Umstand, dass sie in ihrem linksakademischen Umfeld den Mangel an Mitgefühl und Trauer für die israelischen Opfer des 7. Oktober beklagte und zugleich die israelische Regierung scharf kritisierte sowie deren Kriegsverbrechen in Gaza verurteilte? Offensichtlich haben die Entscheider da den ideologischen Laubbläser angeworfen. Oder wie es Tanja Martini in der FAZ formulierte: Illouz, Zionismus, böse. So lautet wohl die Alarmkette. Die Universität habe großen Wert darauf gelegt, dass die Ausladung auf demokratische Weise beschlossen worden sei, schrieb Martini und fuhr fort. Illouz gab die passende Antwort. Sehr erfreulich sei, dass eine wirklich antisemitische Entscheidung auf demokratische und rechtschaffende Weise zustande gekommen sei. Ebenfalls in der FAZ schrieb Majid Sattar über das, was man auch unter Laubbläsermentalität subsumieren könnte. Das Land wurde überrumpelt, die Bagger fuhren vor und schafften Fakten. Gemeint war, dass Donald Trump den Ostflügel des Weißen Hauses für einen Ballsaal abreißen ließ. Im Freitag schrieb Lennart Laberenz, man könne den Akt als Allegorie deuten. Sattar drückte es in der FAZ so aus: Trump fährt wie ein Bulldozer durch das Land. Der konkrete Ballsaal wiederum wird wohl wie Trumps allgemeiner Geschmack. Den nannte Sattar kitschig pompös. In der Taz schrieb Friedrich Küppersbusch: Trump sammelt schon Schutzgelder ein für einen Triumphbogen aus Eitel-Tortenkitsch in Washington. Und Loyalisten fordern, den Präsidenten in Mount Rushmore einmeißeln zu lassen. Seine Frisur allein ergebe einen stattlichen Freibalkon. Kein Vergleich zur Inselbegabung auf der Stirn von Friedrich Merz. Ob in Inselform oder breit verteilt, wozu braucht der Mensch überhaupt noch Begabungen, wenn sich die künstliche Intelligenz in Staubsaugermanier unser Wissen einverleibt und dann in Laubbläsermanier uns Menschen ins Abseits weht? In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung prophezeit Alexander Schimmelbusch, das materielle Herstellen von Kunst durch den Menschen werde durch die KI überflüssig. Schon bald wird auf dem Campus einer jeden Kunsthochschule ein prachtvoller Universalgenerator stehen, der auf Sprachbefehle der Studentinnen hin Resultate in Wachs, Fiberglas, Stahl, Bronze, Gummi, Ton und Porzellan wird liefern können. Richard David Precht befürchtete im Gespräch mit der Welt gar das Ende der Kultur durch die KI und fügte hinzu: Auch das Feuilleton wird überflüssig. Was? Die Laubbläser-KI weht das Feuilleton in den Tod? Das wäre ein großer Verlust, wohl im Gegensatz zum Verschwinden der Laubbläser. Über die schrieb Edo Rehns in der FAZ: Nur jeder verbotene Laubbläser ist ein guter Laubbläser.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Das war unser heutiges Fazit. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.